Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
Auch der deutsche Umweltminister hat PFAS im Blut. Das ist eine Schlagzeile, die mir letztens in einem Zeitartikel begegnete, in dem es darum ging, dass die dänische EU-Ratspräsidentin die europäischen Umwelt- und Klimaministerin und Minister dazu eingeladen hatte, ihr Blut untersuchen zu lassen, und zwar, ob da PFAS drin sind. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass alle Personen, die ihr Blut haben testen lassen, PFAS im Blut hatten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, PFAS, ja, das hat man mal gehört, aber so richtig was konnte ich damit gar nicht anfangen. Aber seitdem ich das gelesen habe, begegnet mir das irgendwie überall. Zuletzt beispielsweise auch in der Tagesschau, in der darüber berichtet wurde, dass die Fische in Nord- und Ostsee mit PFAS belastet sind. Das klingt natürlich erstmal besorgniserregend, aber was das jetzt genau für uns heißt und was PFAS eigentlich sind, das klären wir in der heutigen Folge. Und dafür sitzt hier heute mir gegenüber Professor Dr. Thomas Schupp vom Fachbereich Chemieingenieurwesen hier von der FH Münster. Und gemeinsam werden wir über das Problem von PFAS reden, was PFAS überhaupt sind, mögliche Lösungen und Alternativen, und wir werfen gemeinsam einen Blick auf die Geschichte solcher und ähnlicher Stoffe. Herzlich willkommen, Herr Schupp.
Ja, guten Morgen.
Sie sind Toxikologe. Vielleicht können Sie einmal erzählen, was man als Toxikologe macht.
Ja, als ich mich für Toxikologie intensiv interessierte, gab es Toxikologie noch nicht als Studiengang. Das ist erst mit dem Wechsel zum Bachelor-Master-System gekommen, das einige Universitäten anfingen, aufbauend auf ein grundständiges Studium wie Biologie, Chemie, Biochemie anzubieten, im Master zum Beispiel dann den Toxikologen dann draufzusetzen. Toxikologe, der klassische Werdegang, der Name ist übrigens nicht geschützt, Toxikologe. Da gibt es die Deutsche Gesellschaft für Toxikologie, die eine Ausbildung anbietet, sozusagen ein Verein, der aber auch Deutschland sozusagen in Europa bei den Toxikologen vertritt. Und dort konnte man eben Kurse besuchen. Und wenn man dann noch unter Anleitung von Toxikologinnen, Toxikologen einige Jahre gearbeitet hatte, dann konnte man sich einer Prüfung stellen, hat man die bestanden. Dann war man eben Fachtoxikologe der DGPT, Deutsche Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie. Und im Osten Deutschlands sozusagen, damals noch in der DDR, war etwas aufgebaut worden, was auch heute noch existiert, und dort bin ich auch involviert. Das ist sozusagen das Postgradualstudium Toxikologie an der Universität Leipzig. Und Toxikon, das Gift, Toxikologen, ist ganz nah an der Pharmazie. Und deswegen läuft das auch ganz oft parallel. Also im Grunde genommen, Pharmakologinnen sind auch schon mindestens halbe Toxikologinnen. Letztendlich bei einem Medikament, ja, da kommt es ja letztlich darauf an, wie viel nehme ich davon, so wie mir verschrieben worden ist, dann ist es gesund. Und wenn ich eigenmächtig höher gehe, dann wird schon mal schnell schädlich. Und dann ist es schädigend, dann sprechen wir eben von toxischen Effekten.
Okay, das heißt, wenn Leute in der Pharmazie arbeiten, kennen sie sich auch sozusagen mit dem aus, was sie jetzt als Toxikologe machen?
Ja, es kommt da noch ein bisschen mehr dazu. Also die Blickrichtung und die Zielsetzung in der Pharmakologie ist, ich will heilen. Und in der Toxikologie ist die Blickrichtung, hoffentlich passiert nichts.
Ja, ja, toxisch kennt man ja auch so den Begriff, etwas ist toxisch. Schweres Wort. Ja. Etwas ist giftig. Das heißt, arbeiten Sie selber auch in Kriminalfällen oder mit KriminologInnen zusammen?
Nun, das Gebiet der Toxikologie, das teilt sich so stark auf, wie auch eigentlich in der Medizin, kann man dann sagen, nicht? Und das, was Sie jetzt ansprechen, das ist dann also die forensische Toxikologie. Ja, die gibt es. Und das ist auch wirklich der Ursprung des Studiums in Leipzig. Das ist dort angesiedelt am Institut für Gerichtsmedizin. Mhm. Also sozusagen ein medizinischer Studiengang beinahe. Und da ging es einfach darum, dass also ja Chemikerinnen, die gut Analysen durchführen können, dann auch wissen, was die Ärztinnen gerne hören wollen oder was die dann interessiert. Also dann geht es darum, jemand ist verstorben, viel zu früh oder viel zu unerwartet, was liegt dann davor? Das ist also das auch, was am meisten interessiert, die Öffentlichkeit am ehesten interessiert. Und dann gibt es aber noch ganz andere Bereiche, also auch Fachrichtungen, Neurotoxizität, Organtoxizität, wo wirkt es in Organen, Umwelttoxikologie, weil es sind Ökotoxikologie, also was schädigt denn die Tierwelt und die Pflanzenwelt in der Umwelt und was schädigt die Ökosysteme. Das ist also dann ganz divers, und mein Hauptgebiet war früher bei der BASF, bevor ich zur Fachhochschule kam, regulatorische Toxikologie. Also wenn Chemikalien auf den Markt kommen, was muss man vorher untersuchen? Wie bewertet man die? um die dann anmelden zu können und die auch einsetzen zu können. Und mein Bereich war da gewesen, abzuschätzen, ob bestimmte Produkte als Bedarfsgegenstände genutzt werden dürfen. Bedarfsgegenstände sind zum Beispiel Textilien, sind permanent auf der Haut. Der Verbraucher hat sie halt, ne? Und da ist man dann entsprechend ausgesetzt. Da gibt es besondere Regelungen. Da muss man mehr schützen, als wenn man sagt, hier ist eine Säure verpackt in der Flasche mit einem Etikett drauf. Und wenn du eine entsprechende Ausbildung hast, kannst du die Flasche aufdrehen und damit arbeiten.
Ja, und das heißt, sie haben dann beispielsweise Kleidung oder die Stoffe der Kleidung untersucht, um zu gucken, ob die in irgendeiner Weise gesundheitsschädlich, umweltschädlich sind.
Das ist richtig, also sozusagen prospektiv. Entwickler kamen mit einer Idee, die sagte, so zum Beispiel hier haben wir einen neuen Katalysator, um eine Bettmatratze herzustellen, einen Weichschaum. So, dann weiß man auf der Bettmatratze, da liegt dann jemand drauf. Mhm. Und dann entsteht dann die Frage, dünstet denn etwas da raus? Natürlich dünstet da was raus, aber dann ist das, was da rausdünstet, in der Menge, die vorliegt, schädigend.
Ja.
Und das habe ich dann sozusagen prospektiv bewertet. Manchmal wurde das Pferd von hinten aufgezäumt, dann kamen also sozusagen Entwickler von uns vom Kunden zurück und sagten, ja, bei dem Kunden, da sind zwei Mitarbeiter, die haben dies und jenes. Kannst du dir das vorstellen? Was könnte die Ursache sein?
Mhm. Und jetzt haben wir ja, wie ich in der Einleitung gesagt habe, die sogenannten PFAS, die ja auch in beispielsweise Kleidung vorhanden sind. Was sind denn überhaupt PFAS? Vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, immer dann, wenn so Abkürzungen kommen, heißt es, dass am meisten komplizierter chemischer Name dahinter ist. Und auch Chemiker sind faul und machen gerne Abkürzungen. Also PFAS steht tatsächlich für perfluorierte Alkylsubstanzen.
Mhm.
Und das sind Kohlenstoffverbindungen, mehr oder weniger lange Kohlenstoffketten. Kohlenwasserstoffe kennt man ja vom Begriff auch. Das Benzin ist ein Kohlenwasserstoff. Aber da hat man schon den Begriff, Kohlenstoff und Wasserstoff sind miteinander verbunden. Und jetzt ist das bei den PFAS so, dass der Wasserstoff ausgetauscht wurde durch das Element Fluor. Und der Kohlenstoff macht zum Fluor geht eine wesentlich stärkere Bindung ein als zum Beispiel zum Wasserstoff. Das ist Grund für einige technisch erwünschte Eigenschaften, aber eben auch für unerwünschte Eigenschaften.
Okay, das heißt, das ist kein natürlicher Stoff, sondern ein chemisch hergestellter Stoff.
Richtig, der ist künstlich hergestellt. Denn in der Natur, wenn wir über geologische Zeiträume denken würden, wären die PFAS nicht stabil. Dazu müssten sie aber erstmal so ein bisschen sozusagen in den Erdmantel hineingetaucht werden, in die Lava. Dann würden die wieder kaputt gehen. Gut, aber das passiert jetzt nicht so schnell mit unseren Mülldeponien.
Wer hat PFAS denn erfunden?
Na, einige Firmen waren da tätig gewesen. Das war in den 50er Jahren.
Mhm.
Erfunden wurde das an mehreren Stellen, aber dass das so zu Produkten entwickelt wurde, die dann auch technische Anwendung fanden, das waren zunächst amerikanische Firmen, aber gut, die sind dann ja auch weltweit tätig. Und ja, ein Produkt ist da sehr berühmt und sehr bekannt geworden, nämlich Handelsname Teflon,
mhm.
Ja, Polytetrafluorethylen. Ja, das ist ein technisch sehr hervorragender Kunststoff, chemisch sehr inert. Heißt also, wird von Chemikalien gar nicht so leicht angegriffen, wird deswegen auch im Laborbereich gerne verwendet oder überall da, wo man sagt, hier habe ich Bauteile, die sollen es aber bitte nicht wegkorrodieren und die sollen nicht lange halten. Gut, und da setzt man dann diese Polymere ein. Und jetzt ist nach dieser Definition, die jetzt also auch aufgestellt wurde, gehört eigentlich Teflon jetzt mit dazu, zu diesem PFAS, die dann ja auch sukzessive vom Markt verschwinden sollen. Die kritischen Stoffe, das waren eher kürzere Verbindungen. Also bei Teflon haben wir sehr, sehr, sehr lange Kohlenstoffketten. Und Teflon selbst können wir auch nur schwer, ich will das nicht das Thema Mikroplastik anreißen. Ne?
Ja.
Aber wenn es größere Stücke bleiben, ist es schwierig, das in den Kreislauf zu bekommen. Bei kleineren Molekülen ist das einfach. Und dann gibt es dann eben auch kleinere Moleküle. Die können sich fast so vorstellen wie Seifenmoleküle. Da ist ein kleines Ende, ist wasserliebend und der lange Schwanz, der hinten dran hängt und der ist dann fluoriert, der weist Wasser ab. Aber was die jetzt technisch so toll macht, ist, dass dieser Schwanz nicht nur Wasser abweicht, sondern auch ölabweisend ist.
Okay.
Also wunderbare Imprägniermittel.
Ja. Habe ich das denn jetzt gerade richtig verstanden, dass Teflonpfannen beispielsweise gar nicht so richtig das Problem sind, was man jetzt in den Medien immer wieder kritisch hört?
Die Teflonpfanne ist bei der ersten Benutzung ein kleines Problem. Mhm. Bei der Herstellung des Teflons werden dann sogenannte, diese kurzen PFAS eingesetzt. Man versucht ja wieder rauszuholen, ja, wie gut klappt das dann? Ein billiges, teures Teflon, aber auch das teure Teflon hat noch ein bisschen davon. Und ich hatte schon mal Bekannten gesagt, wenn die was etwas neu hatten, ich sagte, naja, tut den ersten Kuchen mal weg oder verfüttert den an Vögel oder Haustiere oder sonst was und den zweiten könnt ihr essen. Erst dann, wenn die Beschichtungen, also nach dem ersten Gebrauch, der Folgegebrauch, den sehe ich recht unkritisch. Wenn aber etwas passiert, was nicht passieren soll, dass ich so eine Teflonpfanne auf dem Herd durchglühe, weil ich ihn anstelle, weggehe. Ja? Mhm. Und das wird übrigens auch aus ganz anderen Gründen, kann das recht gefährlich werden. Also das sollte man nicht spaßeshalber ausprobieren.
Ja.
Aber wenn dann die Beschichtung doch, wenn man weiß, das ist halt mal durchgeglüht oder das ist alles doch stark beschädigt, dann würde ich sagen, weg damit.
Okay, ist das auch der Grund, weshalb man hört, nicht mit den Metallsachen in die Pfanne, sondern nur mit Plastik, weil dann die Beschichtung kaputt geht?
Die Beschichtung, die geht noch kaputt. Das hat dann einen praktischen Gesichtspunkt. Dann funktioniert sie nicht mehr für das, was sie sollte. Nicht der Pfannkuchen backt dann doch an.
Ja.
Das ist dann sehr lästig. Und dann hat man halt auch diese Partikelchen, die man dann aufnehmen könnte. Gut, im Körper an sich ist das Polymere, also das Teflon, recht inert. Also es wird ja auch eingesetzt zum Beispiel für Implantate.
Okay.
Das ist, ja, und das ist eigentlich ein sehr gutes Material. Wir wissen ja alles das, was man so in den Körper irgendwie einpflanzt. Es ist immer so die Frage, wie nimmt der Körper das an oder stößt er das ab?
Mhm.
Und Teflon ist da unter den Materialien, die man so einpflanzen kann, sehr gut verträglich. Also das ist sehr selten. Ich müsste da tatsächlich jetzt Chirurgen fragen, aber meines Wissens und Orthopäden, aber meines Wissens ist das sehr selten, dass da mal eine Reaktion, eine Entzündungsreaktion drauf folgt.
Okay, aber jetzt ist Teflon ja nicht das einzige Produkt, in dem PFAS vorkommen. Wo findet man die denn noch?
Ja, Schmier- und Gleitmittel, und zwar hochwertige Schmier- und Gleitmittel. Das ist dann also mehr die technische Anwendung, auch da, wo es um Dichtungen geht. Wir verwenden das teilweise auch im Labor, so Rührwellen, die also schön dicht halten sollen und dann auch durch eine aggressive Chemikalie nicht angegriffen werden sollen und dass die aggressive Chemikalie nicht nach draußen dringt. Das ist jetzt mehr industrielle Anwendung. Alltagsanwendung, wo die dann sehr beliebt, ja, wir debattieren schon ein paar Jahre drüber, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, waren oder noch sind Imprägnierungen.
Mhm.
Imprägnierungen eben für Textilien. Die Outdoor-Jacke, ja, die also wunderbar den Regen abperlen lässt und auch Öl abperlen lässt, das ist also das Kennzeichen dann. Also nicht nur Regen perlt ab, also auch Öl perlt ab. Was dann ja auch bedingt, dass ich auch Verschmutzungen, ölartige Verschmutzungen auch wieder gut wegbekomme. Ja, von diesen Jacken. Und also da ist das eine sehr praktische Anwendung. Dann Imprägniersprays, die man dann sich holt für Zelte. Ich sage nicht, dass das PFAS sein müssen, aber es ist bisher auch nicht kennzeichnungspflichtig. Ich sage dann immer im Zweifelsfall, Leute, da müsst ihr mal nachfragen, was ist denn da drin? Dann fragt mal den Hersteller, was ist drin? Wenn der kryptisch antwortet, dann tu es halt weg.
Ja.
Bring's zur Entsorgung dann, zum Abfallhof. Aber ja, also Imprägniermittel. Dann aber auch zur Textilvorbehandlung, also schlichte Mittel. Da kann ich mir das zumindest gut vorstellen. Schlichte Mittel, was hat das für einen Aufwand? Wenn man Fäden verwebt an mechanischen Webstühlen, ist es ja ganz essentiell, dass der Faden nicht reißt.
Ja.
Und ein Faden, der gleitet über ganz, ganz viele andere Fäden hinweg. Und überall gibt es ein bisschen Reibungswiderstand. Und der muss möglichst gering sein, damit der Faden eben nicht reißt, aber auch die Maschine effizient arbeitet. Da können eben auch diese PFAS eingesetzt werden. Deshalb erstmal eine Wäsche machen, um dass das dann weg ist. Wieder technische Anwendung, so Beschichtungen an der Rotorblätter von Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen. Eigentlich sehr wichtig, ja, damit die schön lange klar bleiben und nicht zu drecken. Dann habe ich nichts von dem Solarstrom. Da wird das dann eingesetzt. Ja, und dann etwas. Man wollte ja das böse Plastik loswerden.
Ja.
Und dann hat man eben die Coffee-to-go-Becher aus Pappe und die Pizzapackung aus Pappe. So, und wenn sie bei den Coffee-to-go-Bechern, da ist man mittlerweile auch wieder ein bisschen zurückgeschritten. Ich habe kürzlich mal auf einen ganz anderen Grund mal ein bisschen nachgeschaut. Wie sind die zusammengebaut? Da ging es um Nachhaltigkeit im Lehrmodul im Studiengang. Man ist wieder zurückgegangen auch auf dünne Polyethylenschichten. Ja, sind ganz dünn als Hauptsache. Also 90% ist Pappe bei dem Becher. Mhm. Ja, aber man hat dann durchaus auch die Pappe genommen und mit PFAS beschichtet. Und das ist dann eben der Pappbecher weg von dem bösen Plastik, der schön innen mit diesem PFAS beschichtet ist. Oder der Pizzakarton, der überhaupt nicht durchpappt. Weder durch Kondenswasser noch durch das Olivenöl, was von der Pizza tropft. Das ist dann wieder eher komisch.
Ja, jetzt haben Sie uns ja gerade erzählt, was PFAS alles können. Also sie sind wasserabweisend, fettabweisend und werden deshalb für diese Zwecke auch eingesetzt. Aber was ist denn jetzt das Schlimme oder die Risiken von diesen PFAS?
Zunächst einmal, sie kamen schon in den 50er Jahren auf den Markt. Und was sich auf dem Markt sehr gut etabliert, das ist erstmal da. Und da ist ein Verlangen danach, dass man das zertifiziert geliefert. Die Toxikologie ist ja eine Wissenschaft, die sich auch weiterentwickelt. Also in den 50er Jahren, dann hat man immer zuerst auf akute Giftigkeit untersucht. Ja, ich sag mal so lapidar, wenn das jetzt jemand einfach hernimmt und sagt, ich will mein Leben jetzt beenden und schluckt eine Chemikalie, kann er das damit machen? Und wenn dem so ist, müssen wir da nicht ein Warnsymbol draufkleben oder nicht, dass das jemand versehentlich schluckt. Das ist die akute Toxizität. Man hat dann gewusst, über Reizwirkung, über sensibilisierende, also allergieauslösende Wirkung, fing man an zu untersuchen, auch Organtoxizität, das heißt, der Stoff wird da vielleicht nicht nur einmal genommen, sondern der wird unfreiwillig jeden Tag genommen, weil ich in der Fabrik arbeite und ihn jeden Tag einatme. Dann untersucht man die sogenannte chronische Toxizität. Man schaut sich dann die Organe an, was passiert damit. Aber über diese letzten Jahrzehnte hat es ja Entwicklungen gegeben. In den 70er Jahren wurde klar, Untersuchung auf krebserzeugende Wirkung. Die muss man etwas anders aufziehen, dahingehend, dass man sagt, wir nehmen dann nur noch ganz bestimmte Tierstämme. Man hat früher querbeet getestet, man hat fast alles genommen. Aber schon seit langem, muss ich dabei sagen, seit langem nur von zertifizierten Tierzuchtanstalten. Also nicht, man hört dann immer den Spruch, wo sind denn die Katzen aus der Nachbarschaft, denn die Pharmaindustrie macht wohl wieder Versuche. Also das ist mindestens 150 Jahre her. Das hat es mal gegeben, das ist aber 150 Jahre her.
Ja.
Ja, und also die Toxikologie, die entwickelt sich dann weiter. Und als ich anfing in der Industrie, war ein neues Thema da, hormonartige Wirkung. Also ob Stoffe hormonartige Wirkung haben können. Und also nicht, ob sie die haben können, sondern ob Chemikalien hormonartige Wirkung haben können, die man also einfach für technische Zwecke hergestellt hatte, die man gar nicht mit dem Ziel hergestellt hat, die sollen hormonartig wirken. Und da kam dann auch viel in Bewegung an Untersuchungen. Gut, und in diesem Bereich, zu der Zeit entwickelte sich auch sehr stark die Untersuchung Richtung Immuntoxizität. Ich habe gerade schon mal erwähnt, in den 40er Jahren ging das los mit Interesse an Allergieauslösen. Das heißt, das Immunsystem wird überaktiv. Aber das Umgekehrte ist natürlich auch interessant. Kann ein Stoff so wirken, dass er das Immunsystem dämpft und herunterdrückt, also dass ich gar nicht mehr so gut reagiere auf Antigene? Und das hat auch so seit den 1990er Jahren stark an Fahrt aufgenommen. So, und da waren diese Stoffe schon alle längst auf dem Markt. Und mit dem Interesse, das da ist, muss man ja erstmal ein Testsystem entwickeln, erstmal klar werden, wie untersucht man sowas denn eigentlich? Ich sag mal so, wenn ich was Schlimmes finden will, dann dann gucke ich und dann finde ich das. Aber ist das reproduzierbar, wenn andere das nachmachen? Kommt dann genau das Gleiche dabei raus? Oder mache ich jetzt eigentlich die Welt verrückt? Gut, da muss ein Testsystem entwickelt werden. Und da mittlerweile stellte sich dann heraus, diese PFAS, ja, die machen da was. Und das ist der empfindlichste Endpunkt bei den PFAS. Sie dämpfen das Immunsystem.
Das heißt, wenn ich als Mensch dem lange ausgesetzt bin, kann das Einfluss auf mein Immunsystem haben?
Ja, das hat man also dann im Tierversuch festgestellt, dass zum Beispiel die Thymusdrüse weniger gut entwickelt war, also kleiner war bei den Nagetieren, die man typischerweise hat, dass die Leukozytenbildung, also die weißen Blutkörperchenbildung, dass die reduziert war, dass die Tiere, die dann also ein bisschen exponiert waren oder angeimpft waren, dass die weniger gut darauf reagierten. Also die bekamen ganz bewusst Krankheitserreger eingespritzt und sollten jetzt eigentlich eine Immunreaktion aufbauen, die war weniger ausgeprägt. Und dann hat man dann auch so 2005 bis 2015 so dann auch festgestellt, dass bei Masernimpfungen zum Beispiel der Antikörpertiter durchaus ein bisschen schlapp ausfallen konnte und hatte dann festgestellt, dass man Korrelationen fand zu den Gehalten an PFAS im Blut.
Ah, okay, das ist sehr beunruhigend, sag ich mal. Aber wie kann ich mir das denn vorstellen jetzt? Bei den Blutproben wurde das ja im Blut nachgewiesen. Wie kommen die PFAS denn ins Blut, indem ich eine Regenjacke trage?
Ja, das ist, indem ich was esse, indem ich was trage. Das ist jetzt wieder so ein bisschen, entschuldigen Sie mir, dass ich aus der Industrie komme, aber das ist so ein bisschen aufgemacht. Gut, man muss ja auch Aufmerksamkeit erregen. Ne? Ja. Also, dass die im Blut gefunden werden, wundert mich in keiner Weise, überhaupt nicht. Ich erwarte sogar, dass die im Blut gefunden werden, wenn die im Markt sind. Wie mit allen Stoffen, die im Markt sind und die man handhabt. Die Frage ist, wie viel ist denn da?
Okay.
Und erreicht das eine Höhe, die dann anfängt, schädigend zu wirken? Ich habe so einen beliebten Spruch, den ich den Studierenden immer sage in einer Vorlesung, Gefahrstoffkunde. Den muss ich eigentlich ein bisschen revidieren. Der stammt noch aus der Zeit, als man sagte, so ein kleines Glas Wein am Abend ist gesund. Mhm. Mittlerweile weiß man, das stimmt auch so nicht mehr. Aber nehmen wir mal diesen, gehen wir mal einfach 20 Jahre zurück geistig, ja. Da konnte ich sagen, also, wenn Sie eine Flasche Wein haben oder zwei Flaschen Wein vor sich auf dem Tisch stehen haben, Sie gießen sich ein Probiergläschen von dem Wein ein und trinken das an dem Abend, mehr nicht.
Ja.
Dann verdaut Ihre Leber den Alkohol.
Ja.
Wenn Sie sich vornehmen, ich leere beide Flaschen, dann fängt der Alkohol an, Ihre Leber zu verdauen. Dann dreht sich das um.
Ja.
Ja, es geht also letztendlich zurück auf einen Lehrsatz, den Paracelsus, das ist ein Künstlername, Paracelsus im 16. Jahrhundert gebracht hat, der sagte, was ist denn eigentlich nicht giftig? Es macht doch letztendlich die Dosis, ob etwas als Gift wirkt oder nicht als Gift wirkt.
Ja, in gewisser Weise ja. Aber ab wann sind denn dann PFAS tatsächlich schädlich? Ab welcher Menge?
Ja, das hat man dann auch dann untersucht und übertragen dann auf den Menschen. Und wie gesagt, das Dämpfen des Immunsystems, das ist der empfindlichste Endpunkt. Das heißt, das spricht als erstes an, wenn die PFAS zu viel werden im Blut. Und das ist doch wohl ein erschreckend geringer Level.
Mhm.
Und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, European Food Safety Administration, hat diese Thematik intensiv untersucht um die 2020er Jahre herum und ist dann mit einer Empfehlung herausgekommen, hat vorher das schon mal untersucht, hat hier dann aber Anfang 2020er Jahre dann konkretisiert. Und die haben etliche dieser PFAS, also nicht alle, betrifft das nicht alle, sondern die, von denen man Daten hat und Daten, die in diesem Bereich passen. Dort haben die gesagt, das sind 6 PFAS insgesamt, die auch technisch eine Rolle spielten. Und die haben gesagt, die duldbare wöchentliche Aufnahme ist 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Mhm.
Also Nanogramm. Das ist 1/1000 Gramm.
Ja, das klingt erstmal nach nicht viel.
Das ist ganz, ganz wenig, ganz, ganz wenig. Und leider ist es so, dass wir tatsächlich auch mit der Nahrungsaufnahme diesen Wert überschreiten. Das ist so.
Okay. Wie kann ich mich denn als Otto-Normalbürger dann davor schützen?
Bei Nahrungsmitteln, auch da habe ich jetzt ganz einfach diese EFSA-Dokumentation da mal nachgeschaut, welche Lebensmittel bringen da denn was mit? Jetzt muss man auch ein bisschen aufpassen, bestimmte Lebensmittel, die sollte man nicht komplett wegbannen, weil dann einem vielleicht bestimmte Spurenelemente fehlen da, nicht? Das, aber was man sicherlich fehlen sollte wegzulassen, das sind Innereien vom Wild.
Mhm.
Innereien vom Wild, die teils doch sehr belastet sind. Dann hat man weiterhin Wildmuskelfleisch und dann gefolgt von Innereien vom Schlachtwild, von Schlachttieren. So, und dann nachgeordnet schrittweise immer weiter runter. Ja, folgen dann irgendwann das Muskelfleisch, Eierlinge so mehr oder weniger drumherum. Bei den Fischen, ja, ich glaube, da kommt es auch sehr darauf an, wo die gefangen worden sind letztendlich. Also die können mal höhere Werte haben. Also der Karpfen, der kam da mal nicht so gut weg. Mhm. Der Hering, das ging so einigermaßen. Ja, das Als Otto-Normalverbraucher würde ich, also aber auch die vegetarischen Produkte, also die haben halt auch diese PFAS drin, also auch Pflanzen nehmen auch PFAS auf, auch pflanzliche Nahrung. Gut, aber grundsätzlich kann ich mal sagen, Innereien würde ich jetzt nicht mehr essen oder nicht mehr so häufig, vielleicht mit einer kleinen Ausnahme. Die PFAS haben andere Eigenschaften auch noch, auf die ich vielleicht auch noch mal kurz eingehen kann, nach dieser Immunsuppression.
Mhm.
An weitere Eigenschaften, die die haben. Aber das ist jetzt nicht, da hat man Indizien, dass das vielleicht bei Menschen auch wohl so sein kann, aber ist noch nicht ganz richtig, also ist noch nicht ganz rund, so will ich das mal sagen.
Mhm.
Dass zum Beispiel diese Stoffe ein bisschen antiestrogen wirken, also Pubertät bei Mädchen später einsetzt.
Okay.
Dass bei Kindern, die geboren werden, wenn die Mütter also höhere PFAS-Level haben, von den bestimmten PFAS, dass die Kinder vermindertes Geburtsgewicht haben.
Mhm.
Was man bei Tieren gesehen hat, bei Versuchstieren, dass diese Stoffe auch Folgeeffekte, gut, bei Versuchstieren, ich muss dabei sagen, man hat immer eine Dosisgruppe dabei, da packt man so viel von dem Zeug rein, wie das Tier gerade aushält. Aber da können auch so Effekte auftreten, wie dass es eine erhöhte Sterblichkeit der Jungtiere gibt. Ja, also neugeborene Jungtiere. So, und das ist dann auch Spermienqualität dann bei den Rattenböcken war heruntergesetzt, bei den Mäusen. Die Mäuse waren noch empfindlicher dabei, bei den Mäusen noch weiter empfindlich. Und das sind natürlich auch unerwünschte Eigenschaften. Wenn man die unerwünschte Eigenschaft Immunsuppression bekämpft, also diese duldbare wöchentliche Aufnahme, die deckt diesen empfindlichsten Endpunkt an. Wenn man das einhält, dann ist man auch für die anderen Endpunkte auf der sicheren Seite.
Okay, aber jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass mit diesen 4 Nanogramm, dass das ein so geringer Wert ist, dass wir das eigentlich überschreiten. Jetzt frage ich mich aber so ein bisschen, warum wird der Stoff denn trotzdem noch eingesetzt? Beziehungsweise Sie haben ja auch gerade gesagt, es gibt gar keine Kennzeichnungspflicht bisher.
Es gibt keine Kennzeichnungspflicht, dass es enthalten ist in bestimmten Produkten. Ne? Und das, was ich jetzt gesagt habe, ist für eine Handvoll PFAS, die diese Effekte machen. Es gibt andere PFAS, die machen diese Effekte nicht. Oder man bräuchte davon sehr, sehr viel mehr, sehr viel größere Mengen.
Ja.
Und warum Kennzeichnung meine ich? Im Grunde genommen ist ja was geschehen. Die Rückstandshöchstmengenverordnung, die schreibt fest, was im Lebensmittel enthalten sein darf, maximal. Und die ist entsprechend dann auch 2021 angepasst worden. Diese Rückstandshöchstmengenverordnung, die legt dann auch den Behörden die Aufgabe auf, zu sagen, jetzt ab und zu werden jetzt auch mal Proben aus dem Markt genommen und die werden untersucht. Oder umgekehrt, wer Lebensmittel auf den Markt bringt, der ist auch dafür verantwortlich, dass das eingehalten wird. Die Stichproben aus dem Markt werden untersucht. Wenn etwas auffällt, dann wird nachgehalten, wo kommt das her? Warum ist das dann? Das ist die Verbrauchsprodukt-Trinkwasserverordnung ist angepasst worden, wo dann auch eben auf diese PFAS dann untersucht werden muss und dann auch Trinkwasser dann gesperrt wird. Ich habe da einen Artikel von 2021, wo man dann den Fall hatte, ja, dass man sagen musste, 4% der Trinkwasserbrunnen, das waren so 1700, 4% davon, ja, die lagen über diesem damaligen Grenzwert der Trinkwasserhöchstmengenverordnung.
Okay, jetzt sind ja die Lebensmittel auch nur die eine Seite. Wenn ich jetzt in die Stadt gehe und mir nur eine Regenjacke kaufen will, sehe ich dann, ob da PFAS drin sind?
Nein, sehe ich nicht. Das sehe ich der Jacke nicht an. Ja, aber ich kann auch imprägnieren ohne PFAS.
Okay.
Aber dann läuft Öl nicht gut ab.
Ja gut, aber Öl fällt ja in der Regel auch nicht vom Himmel.
Das wäre ein Erkennungsmerkmal, allerdings müssten Sie sich dann erst mit dem Geschäft einigen. Also nicht, dass wir da jetzt hingehen mit einer Ölkammer und dann auf einer Jacke Öl tropfen und sagen, oh, das perlt ab, die Jacke kaufe ich nicht mehr. Das perlt nicht ab, es macht einen schönen Ölfleck, dann können Sie recht sicher sein. Nee, das ist nicht. Ja, da würde ich vielleicht so Butter nehmen. Also etwas, was auf jeden Fall rausgeht. Nicht?
Ja.
Also wenn sie dann böse angeguckt werden und dann sagen, keine Bange, ich kaufe die Jacke jetzt. Ne? Ja. Oh, wie sie jetzt ist. Ja.
Okay, also mit meinen Jacken zu Hause kann ich das auf jeden Fall testen im Geschäft.
Da könnte ich das. Ja,
ja, okay. Jetzt sind PFAS ja nicht, wenn man auf die Vergangenheit schaut, der erste Stoff, der auf der einen Seite nützlich ist, aber sich dann irgendwie auch als schädlich herausstellt. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Asbest, das ja als robustes Material in Bauwerken eingesetzt wurde, aber ja auch heute immer noch, wenn Gebäude abgerissen werden, für Schwierigkeiten sorgt, weil es heutzutage als extrem gesundheitsgefährdend gilt. Jetzt wurde Asbest ja trotzdem lange eingebaut. Haben wir da nicht aus der Vergangenheit gelernt, dass man Stoffe besser untersuchen muss, bevor sie auf den Markt kommen?
Ja, also bestimmte Untersuchungen, die stellen sich dann auch erst im Markt raus und in der Anwendung. Man kann auch nicht vorausschauend alles untersuchen. Deswegen braucht man auch die Beobachtung. Deswegen braucht man auch die Ökologinnen und Ökologen, die die Naturbeobachtung machen und sagen, was verhält sich jetzt, wie ändert sich hier was und was sind denn die Gründe dafür? Wenn ich mal jetzt sage Toxikologie, toxikologische Untersuchung, wenn ich heute einen Stoff in Europa auf den Markt bringen will, schon mit 1 Tonne pro Jahr, dann muss ich Untersuchungsaufwand betreiben von etwa an die 100.000 Euro. Wenn ich sowas mache für ein Potenzmittel, na gut, da muss ich viel mehr untersuchen. Aber überlegen Sie sich mal Produkte, die Sie so täglich kaufen. Wann kommt denn eigentlich das Geld wieder zurück? Wann ist das denn wieder da? Ja, das ist ist ja so, das können Sie fast vergleichen wie mit einer Geldanlage, wo Sie zur Bank gehen und sagen, ja, wir haben jetzt die und die Schatzbriefe und so weiter, aber erstmal ziehen wir Gebühr ab. Dann ist erstmal weg und dann müssen die Zinsen aber kommen irgendwann. Also wir sind da immer vor dem Dilemma, dass man einmal ökonomisch nicht alles durchtesten kann. Eine Krebsstudie, die kostet 2 Millionen Euro.
Ja.
Ja, und mit einem Produkt, das dann Pfennigkram ist oder wo ich dann 90 Cent pro Kilogramm bekomme, das würde ewig dauern. Natürlich eine Chemikalie, die auf den Markt kommt, die ist ja erstmal nur in Händen von Fachleuten. Deswegen sind dann die Hürden zu Anfang dann auch niedriger. Aber auch wenn wir jetzt alles untersuchen wollen, was wir untersuchen, was haben wir dann für Chemikalien? Wir haben die Ratte und die Maus. Mhm. Der Affe ist verboten für Chemikalien. Darf seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt werden, um Chemikalien zu untersuchen. Da stellt sich jetzt bei der Chemikalie die Frage, ja, wie ähnlich ist jetzt der Mensch denn der Ratte und der Maus? Auch da hat man sich dann sehr viele Gedanken drum gemacht und kann eine ganze Menge extrapolieren. Aber wenn ich ganz viele Stoffe auf den Markt bringe, ob da nicht immer noch irgendwo eine Lücke ist, dass etwas hochkommt, was man vorher so nicht gesehen hat, nicht weil man die Augen fest zugemacht hat, sondern weil man es nicht sehen konnte, das kommt nicht von ganz ungefähr. Und Asbest reicht da ganz weit zurück. Asbestanwendung reicht da so weit zurück, als es im Umgang mit Chemikalien eigentlich nur eine wahrnehmbare Gefahr gab. Feuer, Brand, Explosion.
Okay.
Und in der Beziehung war Asbest wunderbar.
Ja.
Das ist nämlich, das brennt überhaupt nicht. Damit können Sie Matten machen, die Flammen abhalten und dergleichen. Feuerschutzdecke, Feuerlöschdecke, die waren ja früher aus Asbest hergestellt.
Ja.
Und dann haben wir mit Asbest eine ganz fiese Krankheit. Das ist nämlich ein Mesothelium, also eine Art Lungenkrebs oder Zwischenfellkrebs. Und das Gemeine ist, die kommt mit 30 Jahren Verzögerung. Aber wenn man eine gewisse Intensität hatte von nur kurzer Zeit intensive Arbeit mit Asbest, kommt die ja fast todsicher.
Ja, also im Prinzip müssen wir sozusagen damit leben, dass es so ist, dass man nicht alles von vornherein testen kann, wie jetzt bei Asbest. Ich meine 30 Jahre, da muss man das ja auch erstmal 30 Jahre irgendwie auf dem Markt haben, damit man merkt, dass das 30 Jahre später noch.
Was man dann wohl fragen muss, wenn man erkannt hat, das ist schädigend, wie schnell bekommt man das von dem Markt herunter?
Ja.
Ja, und auch bei den PFAS, da ist es das so, wie schnell kommt man jetzt vom Markt runter? Ich weiß, dass die Forschungslabore glühen, Alternativen zu finden, was anderes zu finden und was anderes zu machen. Wenn wir dies aber schlagartig wegnehmen würden, dann hätten wir aber Probleme, Windkraftanlagen aufzubauen, Photovoltaikanlagen zu installieren, Batterien zu konstruieren, mit denen wir auch eine angemessene Strecke mit dem Auto fahren können. Es ist schwer, etwas schlagartig wegzunehmen.
Ja.
Man muss sich daran gewöhnen, dass man von Industrieseite sagt, das geht nicht, die Industrie geht unter. Das habe ich auch in meiner Industriezeit erlebt, dass die Industrie angeblich unterging und wir trotzdem etwas austauschen konnten. Und irgendwann kommt einer, sagt, ich kann es aber. Und dann ist spätestens die Zeit, dass man dann diesen Wechsel dann auch macht.
Ja, das ist irgendwie auch tragisch, wenn jetzt wurde durch PFAS ein Teil der Plastikverwendung eingespart und jetzt stellt sich aber raus, okay, PFAS ist jetzt auch nicht das Nonplusultra. Ja, also
der Mehrwegbecher ist das,
ja.
Die Lösung. Nicht?
Ja, das auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht. Mhm. Ich würde gerne noch auf einen weiteren Stoff eingehen. Und zwar haben wir im Vorgespräch über Arsen gesprochen. Bei Arsen ist es ja ganz ähnlich, dass das früher auch zur Bekämpfung von Krankheiten eingesetzt wurde. Ich glaube, Paracelsus war das sogar, der das benutzt hat. Aber Arsen hat auch eine sehr toxische Wirkung. Und wurde dann tatsächlich auch als Mordwaffe eingesetzt.
Hier ein kleiner Zwischenstopp. Wer mehr über Arsen als Mordwaffe erfahren möchte, hört in unsere Spezialfolge zum Fall Gesche Gottfried.
Wird Arsen heute noch verwendet?
Ja, Arsen hat noch Verwendung. Also in Halbleitertechnik ist Arsen ein ganz wichtiger Bestandteil. Teilweise in Legierungen, die Bleibatterie, die wir im Auto haben.
Mhm.
Die Blei ist an sich alleine zu weich. Und man kann die Batterien, hat das schon vor Jahrzehnten entdeckt, kann die Batterien sehr viel wirkungsvoller, effizienter machen, wenn die Bleidrähte ganz dünn sein dürfen. Das können sie, wenn da ein bisschen Arsen mit drin ist.
Okay.
Dann sind die einfach etwas steifer. Ja, und dann hat man da also auch Arsenanwendung. Also das gibt es noch. Ansonsten gibt es kaum noch technische Anwendung von Arsen. Also Speziallegierungen, Halbleitertechnik, ja, da haben wir das noch.
Ja, wenn ich jetzt richtig informiert bin, hört man aber manchmal, dass Arsen in Reis ist und man irgendwie aufpassen soll, woher sein Reis kommt oder wie viel man isst. Wie kommt das denn in den Reis?
Ja, Arsen kommt auch im Boden vor. Es ist Bestandteil, Mitbestandteil von Mineralien und das kann man dann nicht ganz vermeiden. Und dann verhält sich das in mancher Beziehung auch wie Phosphor.
Okay.
Und die Pflanzen brauchen Phosphor, nehmen also Phosphate auf aus dem Boden. Und wenn jetzt halt im Boden auch eben Arsenate sind, werden die auch aufgenommen.
Mhm.
Und beim Reis hat man festgestellt, und letztendlich genommen bis auch in die Körner hinein. Also bei Getreide ist tatsächlich eine Arsenquelle. Ich hatte mal in einem Arsenvortrag, hatte ich da mal was aufgelistet, wo, wie, welche Arsenmenge vorkommt. Und dann konnte ich dann sagen, naja, Bier scheint gesünder zu sein als Getreide. Ja, das ist aber nur das ist eine sehr eingeschränkte Sicht ausschließlich auf Arsen. Und alles andere hat man dann ja ausgeblendet. Gut, man kann es sich verhindern. Es ist da, interessanterweise, Fisch ist auch mit Arsen belastet. Aber da ist das Arsen in einer Form gebunden, dass der Körper es nicht aufnimmt und nicht verwertet und genauso wieder ausscheidet.
Okay.
Also, es ist auch wichtig, in welcher Art liegt das Arsen vor. Aber ja, Reis ist tatsächlich eine mögliche Quelle des Arsens. So, dass man sagen muss, also ausschließlich nur von Reis ernähren, ist keine gute Idee.
Was für gesundheitliche Risiken birgt denn Arsen?
Ja, geht es jetzt nicht um die Mordwaffe des Arsens, sondern dann geht es dann mehr um die langfristige Wirkung. Also Arsen schädigt die Blutgefäße, die Blutkapillare, man bekommt durch Blutungsstörungen, man bekommt Pigmentierung in der Haut. Und letztendlich, was beim Arsen langfristig gefährdet ist und was zum Beispiel auch in Bangladesch endemisch auftritt, ist Hautkrebs.
Okay.
Also Arsen verursacht auch Hautkrebs.
Ja, also ist krebserregend.
Ja.
Und dann sollte man wirklich aufpassen, nicht zu viel zu sich zu nehmen.
Richtig. Es scheint so zu sein, als wenn ganz, ganz kleine Mengen Arsen nicht nur nicht schädlich sind, sondern auch förderlich sind. Es gab dann mal so eine illegale Tätigkeit der Rosttäuscher.
Mhm.
Das waren also Leute, die irgendwelche Schindmähren aufgekauft hatten und die hatten das dann raus, den Pferden die gewisse Portion Arsen zu geben, dass das Fell wieder glänzend wurde.
Okay.
Also, und auch die Haut sich ein bisschen strafft und das Fell glänzender wurde. Gut, und dann hat man die dann verkauft, die Pferde sahen ja gut aus und der, die dann gekauft hat, hat dann festgestellt, kann ich doch kein Rennen mitgewinnen. Ja, das waren dann also die Rosttäuscher, ja, also kleinen Mengen Arsen.
Mhm. Also die kleinen Mengen haben die Pferde dann auch schon gesundheitlich.
Haben die schön aussehen lassen,
ja.
Aber sie wurden aber nicht gesünder, ja, durch das Arsen,
ja,
müsste man so rum sagen.
Okay, ja, spannend, habe ich noch nie was von gehört, aber ja. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, haben wir immer noch unsere Kopfhörerfrage und die würde ich Ihnen jetzt gerne stellen. Und zwar, wann hatten Sie denn vor heute das letzte Mal Kopfhörer auf oder in den Ohren und was kam da raus?
Also wenn ich die Musik selbst aussuche, bin ich da meistens so im Musikbereich von Renaissance bis Klassik bis neueren Komponisten. Also eher so die, also man sagt da manchmal gehobene Musik, empfinde ich nicht als gehobene Musik. Aber es gibt fast nichts, wo ich das Gerät ausschalte, wenn es kommt.
Okay, sehr schön. Vielen Dank für die ganzen Infos und für die ganzen spannenden Eindrücke.
Ja, gerne.
Jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, dann meldet euch doch einfach. Entweder mit einer Nachricht auf Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr wollt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.